Hallo, ich begrüße Sie zu Perspektiven to go, heute aus Düsseldorf beim Handelsblatt. Bei mir ist der Chefredakteur, Herr Affüppe, und wir beide wollten plaudern über das Jahr 2019. Herr Affüppe, was hat Sie denn besonders in 2019 bewegt?
Oh, geht ja gleich gut los mit einer schwierigen Frage. Weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das Jahr 2019 war, glaube ich, in jeder Hinsicht ein unfassbar turbulentes Jahr. Also angefangen von den fortlaufenden Brexit-Verhandlungen, die wir immer noch nicht zum Abschluss gebracht haben in Europa. Der Handelskrieg, die politische Situation in der Großen Koalition, das ständige Hin und Her. Aber ich glaube, für mich hat ein Thema wirklich richtig große Strahlkraft, richtig große Bedeutung bekommen. Und das ist das Klimathema. Greta Thunberg, glaube ich, hatten wir alle nicht so richtig auf dem Schirm, dass die politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Debatte, die sie zu Recht angestoßen hat, so umfassend geworden sind. Und wenn man sieht, wie, was ich nochmal erinnert, vielmehr wie die Europawahl von dieser Debatte geprägt wurde, wie nachher die CDU sich fast entschuldigen musste, dass sie ein großes Thema verpasst hat, dann wird einem schon klar, dass da diese junge Frau, diese Jugendliche sehr, sehr viel bewegt hat. Und wenn ich überlege, wie wir selbst auch hier im Handelsblatt jetzt in der erweiterten Geschäftsführung auch diskutieren, wie unser Medienhaus grüner wird, dann kann man wirklich feststellen, das ist auch nicht mehr wegzukriegen. Ich glaube, die Debatte bleibt und sie bleibt zu Recht. Ja, Klimakonferenz jetzt in Madrid wird das Thema nochmal hoffentlich verfestigen, ja, dass wir uns auf 2% Erderwärmung nicht nur weiter committen, sondern noch konkretere Maßnahmen ergreifen. Insofern glaube ich, ja, das Klimathema war, glaube ich, das Größte für mich 2019.
Ja, ich kann da im Grunde nur zustimmen. Das ist eine Welle geworden, berechtigterweise. Ich finde auch, die Jugendlichen haben hier recht, dass sie darauf hinweisen, dass die Politik sich etwas vorgenommen hat, dann aber die Dinge nicht so umsetzt, wie sie das tun sollte. Insofern werden wir jetzt sehen, wie die Politik weiter reagieren wird, aber dieser Druck ist gut. Ich finde die Schwarzmalerei oder Schwarz- und Weißmalerei bei Frau Thunberg etwas schwierig, weil ich finde, für eine solch junge Frau ein solches Engagement an den Tag zu legen, ist schon mal sehr beeindruckend und sollte Respekt verdienen. Ich bin inhaltlich nicht immer bei ihr, muss ich gestehen, weil ich nicht glaube, dass wir ihr wirklich die Jugend gestohlen haben als ältere Generation. Der Welt geht es insgesamt sehr gut. Wir haben eine längere Lebenserwartung, die Kindersterblichkeit ist geringer, die Alphabetisierung ist höher. Da gibt es verschiedenste Indizes, an denen man das festmachen kann. Also da wäre ich etwas vorsichtig. Und ich glaube, am Ende werden wir auch das Problem nicht lösen mit dem erhobenen Zeigefinger und mit Verboten, sondern nur über den technischen Fortschritt. Mhm. Hatte jetzt mit jemandem mich unterhalten, der Klimaforscher war, und der sagte, er wäre im Württembergischen beispielsweise bei einem Hersteller von Ventilatoren für Laptops gewesen und hätte welche entwickelt, die 30% weniger Strom verbrauchen. Und ich glaube, das sind die Entwicklungen, die wir wirklich brauchen und die uns weiterhelfen, wenn wir über Deutschland und über den europäischen Kontinent hinaus auch an beispielsweise China, Asien denken.
Ja, absolut. Aber ich glaube, solche politisch und gesellschaftlichen Bewegungen brauchen die Übertreibung am Anfang, brauchen die Provokation, um überhaupt wahrgenommen zu werden.
Und da würde ich zustimmen. Also wir sehen das ja, dass sich die Politik jetzt auch bewegt. Und das ist ja ein berechtigtes Anliegen, was hier vorgetragen wird. Insofern kann man das am Ende nur begrüßen.
Ja, weil das, was Sie sagen, ist ja richtig. Den Menschen geht's gut. Die Globalisierung und auch die Digitalisierung bringt den Menschen mehr Positives, als dass sie ihnen schadet. Also ich glaube, wenn man genau hinschaut, dann haben nicht nur in China, sondern auch weltweit Millionen Menschen Arbeit gefunden, sind aus der Armut in den letzten Jahren herausgewachsen durch eigene Kraft und durch Wohlstand in ihren Ländern. So, das ist das eine. Und deswegen ist es ja umso schwieriger, in so einer Wohlstandswelt ein Thema so zu setzen, dass die Menschen einmal aufschreckt. Und ich glaube, aus dieser fast biedermeierischen Wohlstandshaltung, aus dieser Komfortzone, müssen wir uns jetzt langsam rausbewegen. Und das hat Fridays for Future weltweit geschafft, nachdenklich uns zu stimmen bei dem Thema. Können wir mit unserem Verhalten eigentlich so weitermachen? Wo müssen wir es korrigieren? Und wo müssen, da bin ich ganz bei Ihnen, auch vielleicht durch Innovationen und neue Technologien, neue Verfahren zum Einsatz kommen, mit denen wir ressourcenschonender sind. Und ich glaube, wenn es vor allem in der Richtung weiter diskutiert wird, dass wir über Technologie und Innovation Umweltschutz auch integrieren in unsere Welt, umso besser.
Ich glaube nur, dass wir die Sache auch intelligent diskutieren müssen. Man darf man darf dabei eben nicht vergessen, dass natürlich das Internet, Cloud Computing, all das, was wir unter Digitalisierung diskutieren, immense Mengen an Strom verbraucht.
Ja.
Also das Internet, ich habe das gelesen, habe das jetzt nicht überprüft, aber nehme mal an, dass es halbwegs stimmt, verbraucht ungefähr so viel Strom und damit CO2 wie der gesamte Flugverkehr.
Ja.
Also und es wird ja zunehmen mit 5G und mit Internet of Things, mit selbstfahrenden Autos, den vielen Entwicklungen, die wir da auch technisch vor uns haben, auf die wir uns, glaube ich, freuen können, die werden aber dort auch zu weiteren Problemen führen. Und deswegen müssen wir uns eben darum kümmern, dass wir diese Technologien dann auch klimafreundlich einführen. Ich glaube, am Ende wird dieses Thema eins sein, was alle Unternehmen und alle Gesellschaften betrifft. Deswegen begrüße ich den Druck sozusagen von der Straße. Aber wir erleben ihn eben auch mehr und mehr von Investoren. Und man erlebt ihn auch oder man sieht ihn auch am Kapitalmarkt, dass eben die Unternehmen, die sich nachhaltig verhalten, damit ist Umwelt, aber auch das soziale Verhalten, auch die gute Unternehmensführung gemeint, dass die durchaus besser performen. Da gibt es eine Studie der Deutschen Bank zu, da gibt es aber auch Vergleiche beispielsweise europäischer Indizes dazu. Ich war mal so frech und bin da immer sehr vorsichtig, wenn man das erwähnt, aber es gibt ja auch einen Sündenindex an der Börse. Der hat viele Jahre besser performt als der normale Index.
Aber welche Sünden werden da gemessen?
Ja gut, da geht es eben um Waffen, da geht es um Tabak, um Alkohol, um solche Unternehmen. Und aber auch da erleben wir in den letzten Quartalen, dass ein Umdenken stattfindet. Und insofern, glaube ich, ist hier ein Punkt gesetzt, der gesellschaftlich diskutiert wird, der aber auch Druck ausübt in den Unternehmen, auch auf den Kapitalmarkt. Und diese Entwicklung wird nicht schnell vorbeigehen.
Ich glaube, wir sind aber bei einem wichtigen Thema. Nachhaltigkeit in die Geschäftsmodelle von Unternehmen zu integrieren. Der Druck kommt auch von vielen Banken, die bevorzugt Unternehmen finanzieren wollen, wo sie sagen, das ist ein nachhaltiges Geschäftsmodell. So, wir sehen, dass das Thema ernst genommen wird. Es ist mehr als eine Chiffre, wo ein Nachhaltigkeitsbericht irgendwie mit bunten Bildern gefüllt wird, wo man irgendwie Bäume gepflanzt hat, sondern das wird wirklich verinnerlicht. Ne? Klimaneutralität von Produktionsstandorten. Ne? Wie viele Unternehmen haben sich schon Zielvorgaben gegeben, um das Ziel zu erreichen? Ich weiß nicht, inwieweit die Deutsche Bank auch einer der Geldgeber ist, der mehr und mehr darauf Rücksicht nimmt, ob ein Unternehmen, was sie finanzieren, green ist oder greener werden will. Nochmal eine Frage an Sie, aber es machen ja die HSBC, UBS und andere versuchen diesen ja auch attraktiven Markt zu erobern. Ich finde zu Recht auch.
Ja, also die Deutsche Bank macht das selbstverständlich auch. Sie hat schon eine entsprechende Policy beispielsweise bei Kohleunternehmen, Finanzierung von Kohle herausgegeben, arbeitet gerade noch bei Öl und Gas diese Dinge. Es ist ja nicht immer nur schwarz und weiß. Wir brauchen ja Energie. Wir brauchen auch Waffen beispielsweise, wenn wir an die Polizei denken oder ähnliches. Es ist dann immer die Frage des Umgangs. Also ist es nicht so ganz einfach. Man muss schon sehr genau entscheiden, wie man dann mit den einzelnen Themen, glaube ich, umgehen will. Aber die Deutsche Bank ist da sicherlich, ich würde schon fast sagen, ein Vorreiter. Kümmert sich sehr intensiv mit den Themen und wird auch hier einen entsprechenden Umbau im Kern des Geschäftsmodells vollziehen.
Ich glaube, wir können kaum über 2019 reden, ohne Donald Trump zu erwähnen. Wir haben viele Veranstaltungen dieses Jahr zusammen gemacht. Eigentlich fällt der Name fast in den ersten Minuten. Wir haben es jetzt uns ein bisschen aufsparen
können. Und hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun.
Ja, der ist nachhaltig, elektrisierend, der Mann. Mir ging es mehrmals in diesem Jahr so, wo ich nachts noch beim Schreiben des Morning Briefings dann irgendwie nochmal in seinen Tweet-Kanal geguckt habe und festgestellt habe, oh Mann, was passiert jetzt? Welches Land ist jetzt dran? Na, Nordkorea, die Europäer sowieso, die Chinesen, jetzt Lateinamerika mit Sanktionen, die Franzosen und der Champagner und der Käse. Also es ist unfassbar viel los, dann kommt das Impeachment-Verfahren in Gang. Man hat das Gefühl, dieser Mann hält die Welt politisch und ökonomisch im Atem. Das Handelsvolumen ist weiter zurückgegangen in diesem Jahr. Weltwirtschaft geschwächt durch diesen Präsidenten. Ich glaube, man kann es fast auf diese eine Person zuschreiben. tja, ich weiß nicht, mir geht es so, nächstes Jahr beginnt der echte heiße Wahlkampf. Ich rechne fest damit. Das geht leider weiter. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht.
Ja, ich befürchte das auch. Er hat ja außenpolitisch, innenpolitisch, auch mit der Notenbank durchaus Diskussionen angefangen, wo er dann sagt, das großartige, fantastische Amerika müsste Zinsen zahlen auf Schulden, wohingegen das kleine, unbedeutende Deutschland nicht. Das findet er ungerecht. Man sieht, hier ist ein großes Verständnis von Geldpolitik vorhanden. Das Gleiche gilt, glaube ich, auch für den Handel. Es ist einfach unsinnig zu sagen, dass man mit jedem einzelnen Land ein ausgeglichenes Handelskonto haben muss. Ja. Das hat die Bundesrepublik Deutschland auch nicht. Wir importieren auch Rohstoffe von allen Ländern und exportieren dann fertig oder halbfertig Produkte in andere Länder. Mhm. Also insofern hat er da auch interessante Vorstellungen und trägt sie aber kraftvoll vor. Mhm. Und das führt dann immer wieder zu Irritationen in verschiedensten Dimensionen. Ich kann mich auch noch an die Iran-Sanktionen erinnern. Die hat er dann mal kurz über Nacht ausgesetzt für ein paar Monate. Und das hat dann eben entsprechenden Einfluss auch auf den Ölpreis. Also ich befürchte auch mit dem Impeachment-Verfahren, mit der Wahl, wir werden erst im März nächsten Jahres wissen, wer denn gegen Donald Trump antritt. Nach dem Super-Tuesday am 3. März wird feststellen, wer denn demokratischer Kandidat ist. Oder Kandidatin möglicherweise ist. Und ich befürchte, es wird ein lauter Wahlkampf werden.
Also wenn man ihn als Politiker vergleicht mit der Performance anderer Politiker weltweit, macht er ja vieles richtig. Also wir können ja noch so sehr schockiert sein über das, was von ihm da in den letzten Monaten zu hören und zu lesen war. Aber die Umfragewerte im Land zur Zustimmung zu seiner Person sind weiter relativ stabil und also für seine Verhältnisse.
Also er liegt so rund bei 42%
Zustimmungsrate. Genau, was für einen amerikanischen Präsidenten nicht schlecht ist.
Ja, aber in einem Wahljahr ist es die niedrigste Zustimmungsrate, die es je gegeben hat.
Ja, Wahl kommt ja noch im nächsten
Jahr. Also er müsste jetzt wirklich etwas tun und da wird ihm natürlich nicht helfen, wenn er den Handelsstreit weiter eskaliert und damit die Volkswirtschaft beschädigt, sondern er muss ein Interesse haben, eben seine Stimmungswerte tatsächlich raufzukriegen, so wie das bei allen anderen Präsidenten in der Vergangenheit gewesen ist. Die waren auch nicht so gut, aber sind dann eben im Wahljahr doch sehr stark nach oben gegangen und da muss Trump sicherlich nachlegen. Ja. Er hat eine hohe Zustimmung bei den Republikanern, vor allen Dingen bei der republikanischen Basis, aber insgesamt in der Bevölkerung ist die Zustimmung mit 42%, wie gesagt, mäßig.
Ja, it's the economy stupid, wissen wir seit Bill Clinton. Ich glaube, das hat er auch sich gemerkt, zumindest diesen einfachen Satz, dass er aufpassen muss, dass dieser Handelskrieg nicht zurückschlägt ins eigene Land, in den Arbeitsmarkt rein, so der noch relativ stabil aussieht, aber so, ich glaube, die eine Verfestigung des Handelskriegs, nicht nur mit den Chinesen, sondern vielleicht mit uns Europäern über Strafzölle, nicht nur bei Käse und Champagner aus Frankreich, das wird es nicht sein, aber Autostrafzölle, das wären schon Maßnahmen, die auch Rückwirkungen ins eigene Land hätten, auf den Arbeitsmarkt möglicherweise.
Ja, wir sehen es ja jetzt schon.
Ich hoffe, dass er da vorsichtig agiert.
Ja. Wir sehen es ja jetzt schon, dass sich Wertschöpfungsketten tatsächlich ändern, dass auch Preismechanismen oder Preise reagieren und damit relative Preise oder der Preismechanismus zu anderen Produktionsketten einfach führt. Und das kostet Geld, wenn Produktionsstätten verlagert werden müssen, wenn sich Unternehmen darauf einstellen müssen, wenn wir mehr Protektionismus haben. Es geht auch gar nicht immer nur um Zölle, es geht auch um nicht-tarifäre Handelshemmnisse. Das wird ein großes Thema beispielsweise beim Brexit werden. Ich nehme an, ein größeres sogar als die Zölle. Und da hat Trump schon einiges bewirkt. Vor allen Dingen hat er für Unsicherheit gesorgt. Und diese Unsicherheit führt eben dazu, dass wir weltweit zu wenig Investitionen haben, dass das Sparvolumen dann relativ hoch ist, sowohl bei den privaten Haushalten wie auch bei den Unternehmen. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum die Zinsen dort sind, wo sie sind. Also da muss man wirklich den Gesamtzusammenhang ein Stück weit sehen. Und Trump stellt schon die Welt, die geschaffen worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, hier in Frage und das irritiert zuerst mal viele. Ich glaube, dass er Richtung China einen Punkt hat, was geistige Eigentum angeht und auch Technologie angeht. Der wird auch getragen, breit von den Republikanern, auch von den Demokraten. Also wahrscheinlich egal, wer gewählt werden wird im nächsten Jahr in den Vereinigten Staaten, wird auch an China nicht loslassen. Bei Europa sieht die Sache ein wenig anders aus. Hier gibt es noch nicht mal bei den Republikanern Zustimmung, weil ja viele, gerade deutsche Konzerne, auch Zusagen gemacht haben für Investitionen in den Südstaaten. Das ist typischerweise Republikanerland. Und insofern muss man sehen, ob er die denn dann wirklich durchkriegt. Auch da sind wir noch nicht vorbei. Er hat zwar die Frist verstreichen lassen, aber Vorsicht ist geboten.
Mhm. Ja, schon auffällig, wir reden sehr über die beiden großen Supermächte. China spielt eine große Rolle in unseren Betrachtungen 2019, USA sowieso. Mich beschleicht irgendwie seit langem schon die Sorge, dass Europas Rolle in dieser Weltwirtschaft zurzeit nicht richtig definiert ist. Wir haben eine neue Kommissionspräsidentin mit Ursula von der Leyen. Ich glaube, das ist sicher aus deutscher Sicht, aber auch aus europäischer Sicht toll, dass es eine Frau ist, das eine, eben auch so eine politisch und europäisch begeisterte Politikerin geworden ist. Und trotzdem fehlt bisher für mich eine Klarheit, wie dieses Europa technologisch, ökonomisch und in den anderen Bereichen mithalten kann und mithalten will. Also ich glaube auch, wie wir gerade zerrieben werden, zwischen bei der Frage Seidenstraße war das eine, bei der Frage Huawei, Sicherheitsstandards im mobilen 5G-Netz. Also schon interessante Fragen, wo uns eigentlich nur eine Frage gestellt wird. Wo steht Europa? Ja, und Europa meandert, hat viele Stimmen, nicht eine bei diesen Fragen. Europa schwächt sich, finde ich, da zu Unrecht selbst und sollte aufpassen, dass es da stärker und möglichst bald mit einer Stimme agiert.
Ja, die Vielfalt Europas ist sicherlich zweifellos eine Stärke. Also ich finde das einfach toll, dass es unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Menschen, Kulturen gibt in Europa, dass man das erleben kann, wo in Amerika dann etwas grob gesprochen McDonald's also doch überall anzufinden ist. Und ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Aber das ist eine Stärke von Europa. Es ist eben aber auch eine Schwäche von Europa, weil wir viele unterschiedliche Interessen haben. Ich glaube auch das, was wir am Anfang diskutiert haben über die Nachhaltigkeit, kommt hier wieder mit zusammen, denn Europa hat im Wesentlichen einen großen Technologiekonzern, der heißt SAP. Amerika hat das Silicon Valley, ein Cluster, was an sich schon so stark ist, dass es wieder weitere Unternehmen, Ideen, schlaue Köpfe anzieht. China hat einen Plan. Ich sage mal etwas Nonchalance, würde mich auch Ihre Meinung interessieren, Herr Afüppe, ob Sie das auch so sehen, dass Xi Jinping wahrscheinlich der einzige Staatschef ist, der einen wirklichen Plan hat zur Entwicklung seines Landes, nämlich 2049, wenn die Volksrepublik 100 Jahre alt wird, die größte, mächtigste Technologie, führendste Nation der Welt zu sein. Insofern kommt da viel, da wird viel entwickelt. Wir haben schon dort auch sehr große Internetkonzerne. Es wird massiv in künstliche Intelligenz investiert und wie gesagt, da hinkt Europa durchaus zurück. Wir haben Luxusgüter, wir haben viele schöne Landschaften. Gut, die gibt es auch in beiden anderen Ländern, aber wir müssen wirklich eine Antwort darauf finden, wenn wir hier relevant sein wollen. Und wenn wir eben genau auch in solchen Fragen relevant sein wollen, wie geht man denn mit Umwelt und Naturschutz um? Wie werden denn Standards gesetzt? Absolut. Das ist aus meiner Sicht das, was Europa hoffentlich unter der neuen Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen wird leisten können. Sie hat ja gesagt, dass bis zu 3 Billionen Euro in den nächsten Jahren in diese Thematiken investiert werden sollen. Und bei einem Negativzins spricht sicherlich auch nicht allzu viel dagegen, das dann wirklich zu tun, mal vorausgesetzt, man kriegt die Genehmigungen, die Menschen, die denn dann dort arbeiten und so weiter. Aber da Initiativen und Schritte zu ergreifen, ist, glaube ich, unbedingt notwendig.
Also, um Ihre Frage zu beantworten, ich sehe es auch so, Xi Jinping hat wahrscheinlich als einziger wirklich einen so minutiös ausgearbeiteten Plan für die nächsten Jahre bis hin zum 100. Geburtstag der Volksrepublik, dass man es auch ernst nehmen muss, dass der umgesetzt werden kann. Der hat einen großen Vorteil, der kann nicht abgewählt werden. Das ist weltweit einmalig, außer in Nordkorea vielleicht noch auch möglich. Aber er meint das wirklich ernst. Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Aber ich finde, eine Politik, ob sie in Deutschland oder in Frankreich oder in Europa vor allem gemacht wird, die keine Vision hat, keine Vorstellung davon, wo sie Weltspitze sein will. Ich rede gar nicht vom staatskapitalistischen Ansatz. Ich weiß schon, Sie zucken da gerne, dass das der Markt regeln soll. Ja, vieles muss auch, das meiste auch soll auch der Markt regeln. Da bin ich ganz liberal. Aber ich glaube, wir brauchen ein Zielbild, eine Zielvorstellung in Bereichen von Technologie und Industrie, wo wir wirklich noch Weltspitze sein wollen. Ne? Wenn mir mal jemand sagen würde, wir wollen, dass die Autoindustrie zum Beispiel Weltspitze bleiben kann. Ja, wir wollen auch die Rahmenbedingungen für die E-Mobilität so setzen, dass sie Weltspitze sein bleiben kann und. Und wir legen Geld in Grundlagenforschung für Wasserstoff. Ja, wir helfen damit, wir sind dabei, das ist ein wichtiges Ziel. wärme schon wohler. Man spürt das nicht. Man spürt nicht, dass es da eine ähnliche Vision gibt in Deutschland wie Europa. Und das spüren auch die Menschen. Und ich glaube, diese Verunsicherung, die die Menschen zu populistischen Parteien treibt, hat auch damit was zu tun. Menschen brauchen auch Leadership, gerade in der Politik oder auch in Unternehmen. Und da mangelt es gerade Europa. Aber gut, jetzt wollen wir Frau von der Leyen erstmal 100 Tage Chance geben. Da kann ja noch viel kommen.
Ja, sie will ja jetzt nochmal Stellung beziehen zu diesen Fragen, was Europa dort tun kann als Europa. Da müssen natürlich die einzelnen Staaten noch zustimmen, aber ich bin auch dabei, dass Menschen Visionen brauchen, dass sie wahrscheinlich Abstiegsängste haben und dass das der Grund ist, warum man dann die Mitte verlässt und eher an die Ränder geht. Und wir brauchen dort wirklich eine Idee, wie wir uns entwickeln. Ich glaube, das ist genau das, was die Menschen spüren, dass zwei große Blöcke sich miteinander unterhalten, die USA und China, dass der Rest irgendwie zuguckt, dass wir in eine Digitalisierung hineinlaufen. Was bedeutet das mit Arbeitsplätzen? Wie werden wir diesen Strukturwandel begehen können, wie können wir ihn gestalten, was werden denn die neuen Ideen dann sein für Deutschland, für Europa, und das wäre schon sehr begrüßenswert, wenn wir da tiefer reingehen. Und die Automobilindustrie ist für Deutschland so immens wichtig mittlerweile, 20% unserer Exporte, 30% höhere Löhne als in der Industrie, also auch echte Wertschöpfung, die dort gemacht wird, 75% der Premium-Autos weltweit kommen aus der Bundesrepublik, von deutschen Unternehmen. Auch die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind mit Abstand die höchsten. Also das wäre schon gut, wenn die Automobilindustrie, sie ist ja, glaube ich, aufgewacht, aber wenn sie jetzt wirklich auch mit Nachdruck, und vielleicht hilft ja die Idee von Elon Musk und dem Tesla-Werk in Brandenburg, dann auch da weiteren Druck auszuüben. Also wenn die Automobilindustrie hier wirklich innovativ, und ich glaube, man muss ein Auto dann auch neu denken, man kann es nicht nur verbessern, man muss von der Evolution auf die Revolution gehen.
Mhm. Elon Musk, der Deutschland unter Strom setzt. Schön.
Das ist eine schöne Überschrift. Ja, das ist wohl richtig. Ja, ich glaube, man kann wirklich sagen, Elon Musk setzt Deutschland unter Strom. Und das ist auch gut so, ein Stück weit zumindest, dass wir hier Konkurrenz kriegen und entsprechenden Druck haben, uns zu entwickeln. Aber lassen Sie uns zum Abschluss noch mal ganz kurz sagen, Greta Thunberg haben wir ja diskutiert, Donald Trump, ein wenig über Europa und China. Was waren denn sonst so die großen Themen für Sie, Herr Afüppe, 2019? Und was befürchten Sie, werden wir auch in 2020 erleben, oder was bleibt uns hoffentlich erspart?
Ja, also ich glaube, der Brexit hat uns natürlich extrem geprägt. Boris Johnson, neuer Tory-Chef, demnächst Neuwahlen in Großbritannien. Ich bin sehr müde bei dem Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe verstanden, dass da jemand die EU mit voller Kraft und Wucht verlassen will. Ja, so, man ist gerade auch dabei, glaube ich, die politischen Rahmenbedingungen dafür so zu organisieren, dass er eine Mehrheit im Unterhaus hat und das nach der Neuwahl und ist dann auch relativ schnell zur Abschlussverhandlung kommt. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, dass beide Seiten Klarheit haben, dann im neuen Jahr, wie es in diesem neu sortierten Europa ohne UK weitergeht. Das ist sicher eins der ganz großen Themen gewesen, die auch, ich glaube, in den ganzen Nachbetrachtungen noch gar nicht absehbar ist, mit welchen Folgen ökonomisch, politisch auch dann daherkommen.
YouGov sagt nach einer Untersuchung, dass Boris Johnson bei der nächsten Wahl 68 Stimmen Mehrheit bekommen wird im Unterhaus. Also man kann als Europa hoffen, auch wenn es inhaltlich nicht zu begrüßen ist, aber dass man zumindest in Großbritannien mit einer Stimme dann spricht und man einen wirklichen Partner hat, um die Dinge denn dann zu regeln, denn nach dem Austritt muss ja eine neue Vereinbarung mit Europa geschlossen werden. Das Datum wäre Ende 2020. Es hat bisher noch keine Handelsvereinbarung gegeben, die in einer solchen Geschwindigkeit geschlossen worden ist. Also könnte es auch sein, dass Großbritannien vor dem 1.7. nächsten Jahres eine Verlängerung beantragen muss, und dann kriegen wir auch beim Brexit eine Situation von kritisch zu chronisch, nämlich dass man sich noch längere Zeit darüber unterhalten wird müssen. Allerdings, wie gesagt, mit einem klareren Partner auf der britischen Insel. Ansonsten ist bei mir noch hängen geblieben die Notenbanken. Das wollte ich schon noch ansprechen, die sich komplett gedreht haben in 2019. nachdem man 2018 noch eher von einer restriktiveren Geldpolitik, Zinsanstiegen, Rücknahme der Käufe, sogar Abschmelzen der Bilanzen gesprochen hat. Hat insbesondere die amerikanische Notenbank einen wirklich geradezu atemberaubenden Änderung des Kurses hingelegt. Das wird wahrscheinlich in 2020 nicht so weitergehen. Also
ich glaube, auf politischen Druck, meinen Sie?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die FED tatsächlich 18 übertrieben hat, dass es der Wirtschaft nicht so gut geht. Wir hatten 2,5-3% Wachstum. Die USA werden wahrscheinlich so irgendwo zwischen 1,5 und 2% wachsen. Aber der Arbeitsmarkt ist nach wie vor sehr robust.
Ja.
Insofern ist das, glaube ich, richtig, was die FED gemacht hat mit dieser Änderung der Geldpolitik. Aber sie wird das nicht 2020 in der gleichen Weise nachvollziehen. Insofern werden die Notenbanken expansiv bleiben. Die Frage ist, also auch Frau Lagarde wird in Europa nicht viel tun können, wenn sie nur zuckt Richtung mehr Geldpolitik, wird der Euro sehr fest werden. Das kann Europa mit relativ schwachem Wachstum nicht wollen. Die Frage wird sein, ob die Fiskalpolitik ablöst. Aber das ist dann sicherlich ein Thema für 2020. Mhm. Und darüber wollen wir uns ja dann noch im Weiteren unterhalten. Also insofern danke ich allen Zuhörern. Mein Name ist Ulrich Stephan. Hier die Perspektiven to go mit Herrn Afflöpe beim Handelsblatt in Düsseldorf. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen auch.